wenn wir auf den Belüftungsknopf drücken und die haben da 100 Löcher gebohrt, das sieht aus, überall kommen die Fontänen aus dem Boden raus. Ja, 15 Meter in die Luft.
Cool, das Wasser.
Wasserparty.
So zu Ostern.
Ja, also,
damit hat man halt wieder keine Bodenstruktur hergestellt. So, und wir gehen mit 8 Bar bis 10 Bar Druck da rein auf 5 bis 10 Kubik Volumenstrom.
Das ist das, was man um in der Oberfläche dann sieht, in diesen Bewegungen. Also klar, man sprengt es unten auf, es entstehen Risse, das heißt, das Ganze muss ja irgendwo hin und es kommt nach oben. Das ist das, was man oberflächlich, ja, man kann halt nie in den Untergrund gucken. Genau. Das ist das, was immer so schwierig ist zu erklären. Man muss immer das erklären, was unten passiert, weil man kann immer nur das nehmen, was oben ist. Aber genau, man hat halt diese Risse im Untergrund, die sich quasi oben zeigen durch dieses Anheben.
Haben für Hunderttausende von Euro da Pflanzen gepflanzt, ja, die ganze Fläche. Jetzt nach 2 Jahren geht gerade alles kaputt, weil es unter Wasser steht. Die Kinder können nicht im Sandkasten da spielen, weil das ein Pool ist. Der ist abgesperrt mit Flatterband.
Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Kunden auch selber versucht haben, schon, ich sag mal, Löcher zu bohren.
Ja,
boah, das ist halt so ein gutes Beispiel, weil, das habe ich gesehen und der macht auch Löcher in den Boden, dann mache ich das auch mal.
Ja, ein dünner Erdbohrer und dann...
Genau, und dann werden da
auffüllen,
Löcher im aber Boden sitzen, gemacht und die laufen voll mit Wasser.
Genau, aber wir sitzen ja hier unter Gärtnern, ne, und ganz unter logisch. Jetzt einfach mal ganz logisch gedacht. Wir nehmen Erdbohrer und bohren ein Loch in einem knatschlassen, lehmigen Boden. Ja, wir holen vielleicht ein bisschen Schlamm an die Oberfläche, aber was passiert denn mit der Außenwand? Dann habe ich 2 Stunden später Alina angerufen und habe gesagt, sag allen Kunden ab, wir machen das jetzt nicht mehr Galaba. Wir holen uns jetzt so ein Gerät und dann legen wir mal los.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas. Ich muss lachen, weil wir sitzen natürlich schon wieder aus Zeitgründen zusammen im Auto.
Ja, stimmt. Diesmal aber mit 2 Mikrofonen.
2 Mikrofone sogar, genau. Weil wir einfach wieder viele Folgen aufgezeichnet haben und hinterherkommen müssen, die Intros aufzunehmen. Und wir waren heute bei der Firma Die Bodenbelüfter, beim Holger, bei der Moni und bei der Alina. Mhm. Mega spannendes und auch extrem wichtiges Thema, was wir da heute einfach besprochen hatten, nämlich das Thema Boden. Und man hat wirklich, finde ich, gemerkt, oder werdet ihr gleich hören, wie emotional der Holger oder auch die Kollegin von ihm zum Thema Boden drauf sind.
Genau. Ja.
Und zwar, wir haben halt einmal erfahren, sag ich mal, wie kommt man zu dem Thema hin, dass das Thema Boden einen so begeistert. Wie ihr erfahren werdet, ist Holger hat so einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Die Moni ist dann sehr in diesem Geologie-Thema drin. Und
sie ist studierte Geologin. Also, ja.
Ja. Und wir haben auch erfahren, also wie ein Holger sich, der jeden Tag halt diese Problemfälle sieht, mit Staunässebildung, mit richtig schwierigen Baustellen, sich das eigentlich vorstellt, wie die Gallabauer die Privatgärten zum Beispiel bauen sollten.
Ja, auf was man beachten sollte, auch dass er nicht einfach nur Bodenbelüftung macht, sondern halt auch das Thema viel, viel weiter denkt, Standortanalyse da mal zu nennen. Ja, und einfach ein krasses Thema und wichtiges Thema, was, glaube ich, jeden betrifft. Und jeder hat auch schon mal trotzdem vielleicht weitergearbeitet, obwohl es nicht ging aus Zeitgründen. Aber was das dann für Folgen hat und wie lange es eigentlich dann braucht, bis der Boden danach wieder so ist, dass er funktionstüchtig ist, hat er hier, finde ich, sehr, sehr gut ausgeführt. Und jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen.
Genau, eine Sache aber noch. Also,
echt?
Also wenn ihr die Folge hört und zum Beispiel zu bestimmten Bereichen, wo wir nicht tiefer reingegangen sind, zum Beispiel beim Thema Düngung, beim Thema Bodenentsorgung zum Beispiel oder auch das Thema auch Bodenaufbereitung. Holger hat so ein bisschen erklärt, wie die meisten das machen. Könnt ihr uns gerne natürlich bei uns melden. Würden uns natürlich mega freuen, wenn wir da so ein bisschen an das Thema anknüpfen.
Aber oder wenn jemand kennt, der da auch noch sehr tief im Thema ist und wo ihr denkt, okay, den müsste man mal interviewen zum Thema Boden. Sehr, sehr gerne. Ja. Schreibt uns an und meldet uns das. Genau. Und ach, was ich übrigens nochmal sagen wollte, man kann unsere Folge übrigens auch bewerten.
Genau. Bei uns zum Beispiel bei Spotify oder bei der Podcast-App eures Vertrauens kann man uns bewerten, kann man Sterne oder andere Bewertungsinstrumente irgendwie benutzen. Gebt uns gerne so viele Sterne, wie ihr wollt. Wir sind auch immer gerne Kritik offen. Es gibt auch manche Plattformen, da könnt ihr auch Kommentare schreiben. Wir sind auch bei Instagram, wenn ihr uns gerne folgen wollt. Also wir wollen auch immer gucken, dass der Content natürlich mit euren Wünschen da wächst und wir auch auf eure Wünsche da eingehen.
Genau, aber jetzt geht's los mit der Folge. Aber. Viel Spaß.
Wir haben letztes Jahr haben wir gefühlt noch von Staunässe geredet und letztens kam es uns einfach mal, es ist ein Stausee genau, mittlerweile. Es ist einfach so,
genau.
Das ist halt wirklich Staunässe, kannst du sagen, ja, der Rasen ist ein bisschen matschig, aber das, was die teilweise im Garten haben, das sind wirklich Stauseen. Ja. Das ist krass.
Und es wird immer schlimmer. Ja. Und die Verschlammungen durch dieses ständige Überfahren von den Gärtnern und Maschinen.
Ein bisschen näher ran ans Mikro, genau, gleich.
Und von den Gärtnern und Maschinen geht immer mehr verschlammt. Das heißt, die Schädigung geht immer mehr ins Tiefere. Und je mehr Schlamm da ist, desto mehr Bodenstruktur sind wieder zerstört. Desto mehr Material braucht man am Ende, um das Ganze wieder so zu brechen, dass der Gasaustausch im Boden wieder gegeben ist. Also die Bodenatmung.
Ja.
Mikroben etc. pp. Im Boden sich überhaupt wieder entfalten können. Kleinstlebewesen, Insekten.
Ja.
Das geht ja so alles nicht.
Ja.
Wir müssen ja auch atmen, sonst sterben wir. Und unser Boden ist unser größtes Gut. Oder mit einer unserer größten Güter, mit Wasser, Luft, Erde.
Ja, und du sagtest gerade irgendwie, dass das Thema in der Schule eigentlich ja ansetzen sollte, wo du meinst irgendwie, dass das irgendwie zu kurz kommt.
Ja, richtig. Also ich finde schon, dass das in der Berufsschule angesetzt werden sollte. Ich finde, dass da vielleicht in den Universitäten schon, wo Fachlehrkräfte ausgebildet werden, für an Schulen zu arbeiten, ja, um ihren Schülern das ordentlich beizubringen, wie man grundsätzlich mit Bodenstrukturen umgeht. Weil nicht jede Bodenstruktur ist gleich. Es gibt immer unterschiedliche Bodenstrukturen und jede ist unterschiedlich zu behandeln. Auch die Feuchtigkeitsgrade in den Böden spielen eine Riesenrolle bei der Bearbeitung von Böden. Und Schäden sind grundsätzlich nicht zu vermeiden, man kann die aber auf ein geringstes minimieren und damit dem Boden einfach schon mal Gutes tun, ja, und dem die Möglichkeit geben, sich wieder schneller zu regenerieren. Manchmal dauert das 4, 5, 6, 7 Jahre, bis ein Boden anfängt, wieder selber ordentlich arbeiten zu können. Ja, Bäume brauchen nach einer Baumsanierung 1, 2, 3, 4, 5 Jahre manchmal, je nach Größe, bis die wieder anfangen, vital zu werden.
Aber ist im Neubaugebiet nicht dann ist ja der Galabau ja eigentlich auch derjenige, der erst eigentlich ja dann zu spät ist, weil doch der Hochbauer oder Tiefbauer im Prinzip da schon die Verdichtung gemacht hat und die Boden, also beim Auskoffern wahrscheinlich auch schon alles durcheinander gebracht hat dann, oder?
Ja, komplett in der Architektur ist es schon eine riesengroße Katastrophe. Wir haben Neubaugebiete, die sind nachverdichtet worden, weil die Böden kontaminiert sind. Dann sind die nachverdichtet worden, dann sind eine riesengroße Folie aufgezogen worden, 1,50 Meter erdreich aufgefüllt worden. Die Häuser sind entwässert, aber nicht ein Garten ist entwässert.
Moment, da wurde eine Folie auf das Erdreich, auf den Untergrund gepackt und dann aufgefüllt.
Damit das Oberflächenwasser nicht in das Untergrundwasser
gelangt. Also jetzt kein Geotextil oder so, sondern
genau, quasi so nachverdichtet mit irgendeinem Textil, aber das darf nicht wasserdurchlässig sein, richtig. Also es darf nichts oberflächlich in das Untergrundwasser gelangen, durch die Kontamination. In Ach so. Oberhausen, ein Neubaugebiet. Ach so. Ja. Ist gerade ein sehr spannendes Projekt.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also
ein anderes möchte. Neubaugebiet, wo wir gerade sind oder betreuen, ist, die haben auf 80 Zentimeter Tiefe kein Sportplatz, aber eine andere Fläche, auch wieder nachversiegelt wegen kontaminierten Böden, haben Bentonit draufgekippt auf eine gewisse Schicht und haben punktuell ganz tiefe Löcher, 8 bis 15 Meter tiefe Löcher gebohrt bis zu den Adern vom Untergrundwasser, Grundwasseradern, dass das Oberflächenwasser da weg kann. Und da haben die dann den Oberboden 1 Meter auch aufgekippt, aber massiv verdichtet, dass noch nicht mal das Oberflächenwasser in das Bentonit gelangen kann, so dass das dann zu den Löchern transportiert werden kann und da abgeführt werden kann. Eigentlich ein gut durchdachtes Konzept, aber bei 80 Zentimeter oder 1 Meter Boden, das ist ja wenig Boden, ja, damit auch mal irgendwie Wurzelraum, wo soll Wurzelraum stattfinden, wo soll das ganze Leben stattfinden? Nur ein 1 Meter Boden, ja, das kriegt man schon irgendwie aktiv und wieder vital, aber das ist ja eine, man muss ja ständig beibleiben. Das hat ja auch nichts mehr mit Natur und, also, da muss in der Architektur, beim Bauunternehmer, beim Gärtner, das ist eigentlich ein Ding, da muss eigentlich ein Verband her, der sich darum kümmert und sagt, ey, die Gärten, unsere Böden müssen entwässert werden, ja, weil ohne den Gasaustausch im Boden und mit den Verdichtungen gibt's auch kein Leben an der Oberfläche. Da bringt das nichts, einen Baum zu pflanzen, irgendeinen gesiebten Oberboden drauf zu kippen, Rasen drauf zu knallen, das stirbt alles ab. Ein paar Monate, wir haben Leute, nach 2 Monate Rollrasen, der ist platt, gelb, weg. Und das machen die alle 2-3 Monate.
Nimmt das mal mit, woher kommt ihr? Wir haben jetzt gerade Holger und Moni uns gegenüber sitzen und ja, unsere Hörer kennen euch vielleicht so aus Instagram, wo ihr sehr aktiv seid in letzter Zeit, wo man mal sieht, was ihr so macht und man sieht ja auch immer ganz schön in diesen Videos, wie der Boden immer so richtig hochpumpt, wenn ihr ja und so rumzischt und so und ihr klärt das auch immer ganz cool, aber erklärt doch mal, wo kommt ihr eigentlich her? Wie kommt es das eigentlich, dass ihr die Bodenbelüfter seid?
Soll ich starten?
Starte du, Moni.
Ja, ich kann mich ja einmal gerade kurz vorstellen. Also, mein Name ist Monique. Ich bin 25 und ich bin Geowissenschaftlerin. Also, ich habe letztes Jahr meinen Bachelor abgeschlossen und bin jetzt im Masterstudium und habe mich quasi jetzt gerade auf Baugrunderkundung und Geotechnik spezialisiert und jetzt auch so Richtung Boden und Bodenkunde, also das ist alles so, was ich jetzt in meinem Studium mache und ich bin seit letztem Jahr bei den Bodenbelüftern, seit letztem Jahr Juni, glaube ich. Genau, und ich unterstütze Holger so in allem, was bodenkundliche Fragen angehen und Standortanalysen, genau.
Okay, Standortanalysen, da müssen wir gleich nochmal auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Genau.
Bohrkerne, ne?
Ja.
Bohrkerne, Wasserinfiltration, ne? Ja.
Der ganze geologische Part quasi.
Genau. Oder ich bin mal wieder auf Standortanalyse und hier stimmt irgendwas nicht. Ich muss mal eben die Moni anrufen, die muss mal irgendwo ein paar Bohrkerne rausziehen. Da ruft mich wieder zurück, damit man da so den Schaden vor Ort halt eingrenzen kann.
Okay, ja.
Und was hast du vorher gemacht, Holger?
Ich komme ursprünglich vom Bauernhof, habe schon immer einen sehr, 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 sehr engen Bezug zum Thema Boden und Pflanzen gehabt. Bin da auch sehr lange groß geworden und habe auch in der Nachbarschaft immer mit gearbeitet und war immer so auch Thema Boden und Pflanzen und ich habe mich halt immer damit beschäftigt, ist das denn die richtige Pflanze für den passenden Boden, funktioniert das überhaupt zusammen, weil das ist ja quasi wie ein Mensch, ein Kreislauf und ein Boden. Und
also aus der Landwirtschaft kommst du ursprünglich dann, oder?
Quasi schon, wir hatten jetzt keine eigene Landwirtschaft, aber nur so ein bisschen Landwirtschaft, aber wir sind auf dem 65 Einwohner Kuhkaff groß geworden und ich bin mit der Landwirtschaft einfach das, eigentlich wäre ich Landwirt heute, so. Eigentlich wäre ich Landwirt und dann bin ich halt irgendwann in den Gartenlandschaftsbau gekommen, in die Neugestaltung, aber auch nur ganz klein angefangen, so langsam hochgearbeitet.
Also selbstständig oder als Angestellter dann, oder?
Genau, erstmal als Angestellter, ganz viele Jahre Fortbildung gemacht, Weiterbildung gemacht in Bodenbereichen. Dann habe ich angefangen, Rasen und Bäume zu sanieren, Gärten zu gestalten oder halt auch die, es kam halt immer so, ja, ich hätte gern einen Baum gepflanzt. So. Alles gut und schön, können wir machen. Aber der Boden passt halt nicht. Ja, aber warum denn nicht? Ja, weil das Wasser da drinnen steht. Und auch der Endkunde, ja, halt ständig immer irgendwas halt wollte von mir.
Der Baum braucht doch Wasser.
Ja, das kann mir aber auch garantiert jeder Gärtner, den ich kenne, auch bestätigen, dass der Kunde sagt, mir doch egal, mach das fertig. Ja. Seht zu.
Also ich hatte es halt auch früher Gärtner, auf den Baustellen immer ganz oft, ne? Dann hast du irgendwie ein Pflanzloch gebuddelt und dann hast du da 20 Zentimeter Oberboden oder Mutterboden oder was gehabt und dann kam halt dann der Lehm, ne?
Ja. Ja. Ein Bekannter von mir hatte einen Kunden, die Geschichte vergesse ich nicht. Der hat ihn so gedrängt, da war fertig mit den Nerven. Es war alles verschlammt, 40 Zentimeter. Es war nur Schlamm und die mussten Rollrasen legen. Und der hat gedrängt und der wollte das machen. Und der musste das machen. Dann sind die dahergegangen mit Schalltafeln, haben den Schlamm platt getreten, nächste Schalltafel gelegt und auf den Schlamm einfach den Rasen drauf. Einfach drauf. Fertig. Tschüssikowski.
Fürs Familienfest am Wochenende sieht's dann noch schön
und dann,
aus.
Genau.
Solange die erste Person, die erste Person drauf tritt.
Und solche Kunden hatte ich halt auch. Und ständig halt immer das mit den Pflanzen und immer den Preis und so. Und
also hast du dann auch Gallabau gemacht? So
genau, richtig. Auch Neugestaltung, Baumängelbeseitigung auch. Aber so auf Rasen, Pflanzen, Bodenthema schon eher so auf diese Themen. Und ja, irgendwann bin ich einfach nur über das Gerät gestoßen, das Bodenbelüftungsgerät. Und dann habe ich mir einen Termin da mit den Leuten gemacht. Dann bin ich da hingefahren. Dann habe ich 2 Stunden später Alina angerufen und habe gesagt, sag allen Kunden ab, wir machen das jetzt nicht mehr Galabau. Wir holen uns jetzt so ein Gerät und dann legen wir mal los.
Wow.
Ja.
Oh, krass.
Genau. Okay. Und so bin ich. Ich bin da auch direkt hingegangen. Das war schon vorher der Plan. Wir hatten ja vorher halt diese Baumsanierung, Rasengeschichte schon.
Ja.
Und ich wusste halt nicht immer genau, wie ich es lösen soll, außer immer in irgendwie 1,50 Meter Tiefe rumzugraben oder 2 Meter Tiefe mit einem Bagger, was absolut gar keinen Sinn macht, die natürlichen Bodenstrukturen weiter zu zerstören und schädigen, ne? Genau. Und dann halt nur über das Gerät gestoßen. Und das war für mich halt einfach nur, ja, machen wir. Und dann war für mich auch bei den Leuten mit dem Gerät klar, ich gehe da hin und dann sage ich, okay, wir spezialisieren uns auf das Thema. Und alle haben mich halt für verrückt gehalten. Alle.
So ein Gerät kostet ja auch nicht wenig, oder? Was hat das damals gekostet?
Ich glaube netto 27 in der Standardausrüstung, das ist der kleine. Ja, jetzt haben wir noch mittlerweile ein großes Gerät noch dazu, das kostet nochmal ein paar Euro mehr, aber wir reden nur von Standardausrüstung ohne Zubehör. Also wir haben so die letzten Jahre, kann man schon sagen, gut 200.000 Euro investiert.
Die letzten 2 Jahre. Mhm.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt beim Woods and Leaves Treffen in Holland. Genau, da hast du ja auch einen Vortrag gehalten über das Thema Boden. Deswegen dachte ich, total spannend, was für ein Fachwissen du auch da dir angeeignet hast.
Wir kennen uns aber noch aus der Galabau-Szene.
Echt?
Aus der Galabau-Zeit. Da hatten wir damals auch schon mal miteinander telefoniert gehabt. Da hast du uns sogar noch das 3D-Grünstudio.
Stimmt, ja, ja, genau. Ja, aber persönlich getroffen genau. Hatten wir uns. Das war online.
Genau, das war ja. So ungefähr wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, bevor ich gesagt habe, ich steige nur noch auf die Bodenbelüftung.
Ja. Genau. Ja. Und genau, bei dem Thema Boden habe ich dann halt bei dem Vortrag gemerkt, dass es liegt ja total, also am Herzen. Woher kommt das? Dass das Thema Boden so wichtig ist.
Das ist unser Grund. Ich bin Landei, ich habe einen Bezug zu Tiere, ich habe einen Bezug zu Pflanzen und ich habe einen Bezug auch zu Menschen und Natur und Umwelt. So, und ich finde, man sollte einfach das Thema Boden nicht einfach so alles allwertig sehen, so jeder Boden ist gleich und jeder Boden wird gleich behandelt. Davon ernähren wir uns alle. Also die Kuh wird von dem Boden ernährt, hinterher der Bauer, auch wenn die Kühe irgendwo im Stall gemästet werden, trotzdem kommt das Futter vom Feld. Das ist unser Grund und Gut. Und wenn ich so durch die Felder fahre, und Wälder, ja, dann wird mir ganz anders. Überall steht das Wasser und nur aufgrund dieses fehlenden Gasaustausches im Boden durch die massiven Bodenverdichtungen und Bodenschadverdichtungen, da muss man ja auch unterscheiden. Mhm. Ja,
was ist da der Unterschied?
Bodenverdichtung ist in den oberen Bereichen und Bodenschadverdichtung fängt dann in den 20, 30 Zentimeter bis weiter runter an. Also
Einen
Boden kann man ja quasi wirklich bis ins Unendliche schädigen.
Mhm.
Also es ist ja wirklich so. Und dann kommt das ja auch noch drauf an, die Feuchtigkeit vom Boden, Verschlammung.
Aber dann geht's um auch um Grundwasser, oder wie? Also ich
mit Grundwasser.
Ich versuche manchmal das zu verstehen. Warum ist so eine Verdichtung irgendwie 1,20 Meter, 2 Meter Tiefe so gefährlich für den Boden, den ich da oben drüber habe?
Weil das Oberflächenwasser nicht mehr in das Untergrundwasser gelangen kann. Somit hat man oft dann selber Schichtenwasser produziert. Schichtenwasser ist quasi Staunässe im Untergrund.
Ah ja.
Das heißt, das Wasser steht, ne? Der Boden dreht sich um. Das ist so, wie als würde Rasen wegfaulen, so fault der Boden. Und man kann sich auch vorstellen, ja, dass ein Boden auch wie eine Biotonne riechen kann. Ja, und da kann dann halt auch nichts mehr stattfinden. Das Oberflächenwasser gehört abgeleitet in das Untergrundwasser. Ja, das verteilt sich dann irgendwo in die Adern wieder zum Grundwasser irgendwann. Wir gehen ja nicht in das Grundwasser rein, sondern gehen halt da in den Boden rein, wo der Boden sagt, okay, ab hier habe ich die Möglichkeit, auf natürlichen Wege wieder Wasser in den Untergrundwasser gelangen zu lassen, das Oberflächenwasser. So, und somit kann halt auch der Sauerstoffaustausch, ja, wir gehen ja in den Boden rein und dann kommt ja, wir sprengen den Boden auf, somit entstehen ja wieder Kapillare und die werden hinterher verfüllt mit einem speziellen Material, was auch nur für uns produziert ist. Ich kann jetzt noch keinen Namen sagen, weil das ist gerade noch alles in Mache.
Okay, aber kommen wir gleich nochmal zu, also ja, genau. wie diese Methode ist, wie ihr arbeitet. Genau. Ne?
Und den Gasaustausch. Also dieser ja. Gasaustausch ist halt für den Boden einfach essentiell, weil in verdichteten Böden oder in Böden, die verschlammt sind oberflächlich oder halt auch verdichtet sind, ist die Mikroorganismik im Boden einfach nicht mehr so vorhanden, wie sie eigentlich sein sollte. Genauso wie kleinste Lebewesen und Insekten. Ja, also wir müssen halt auch alle atmen. Und wenn uns ein Lungenflügel entfernt wird, ja, dann ist unser Leben schon mal ja 60% mehr beeinträchtigt. Und wenn dann noch mal was an der anderen Lunge ist, dann sind wir nur noch 80%. Ja, und dann gehen wir langsam zurück. So, aber wir brauchen irgendwann wieder die Möglichkeit, ja, zu atmen. Und der Boden braucht das auch. Und dann kann das auch wieder funktionieren.
Moni, du schüttelst mit dem Kopf die ganze Zeit. Wo kommt bei dir die Begeisterung für das Thema Boden her?
Für den Boden? Oh, das ist schwierig zu sagen. Also, wenn ich ehrlich bin, hat es tatsächlich hier angefangen, also als ich hier angefangen habe, weil Holger mich einfach sehr gut aufgeklärt hat in dem ganzen Thema. Also auch dieses Bewusstsein für diesen Boden und für die Pflanzen, weil vorher, ich bin ganz ehrlich, ich hatte nie viel mit Pflanzen zu tun, ich hatte keinen Garten, ja. Ich habe jetzt immer noch keinen Garten, also ich habe viele Pflanzen bei mir zu Hause in meiner Wohnung, aber das ist halt einfach nicht das Gleiche. Und das waren Sachen, da habe ich mir vorher quasi noch nie richtig Gedanken drüber gemacht. Und wo ich dann hier angefangen habe, und es machte einfach alles Sinn. Also es machte wirklich, alles, was du sagte, machte Sinn. Und ich habe es auch gesehen. Also ich stehe in den Gärten und ich sehe das. Und ich sehe die Bäume, die gar keinen Halt mehr haben, weil die gar nicht, also das, ne, die haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, da zu stehen. Und ich hatte vor kurzem Kontakt mit einem Mann, der hatte bei uns angefragt. Der musste einen 50 Jahre alten Kirschbaum jetzt fällen, einfach weil der den Halt nicht mehr hatte, weil er durch diese Verdichtung in diesem Boden überhaupt nicht wurzeln konnte. Und da habe ich gesagt, es kann ja nicht sein, dass so schöne alte Bäume im Prinzip ja gefällt werden.
Vor allem bei so einer Kirsche, ne? Ja, Kirschen genau. Machen ja schon sehr, sehr lange, flache Wurzeln.
Ja.
Also das ist ja schon Wahnsinn, dass solche, ja, sag ich mal, auch Bäume, die, sag ich mal, mit den Klimaveränderungen eigentlich super klarkommen müssten.
Genau, aber dieser Fall versagen. Ist dann halt auch oft einfach mal, da war dann oftmals wieder ein Gärtner vorher im Spiel mit einer Neugestaltung so und er im Wurzelbereich wieder mal nicht abgedeckt, sondern einfach mal drüber gefahren und ja, dann hinterher einfach irgendwas aufgefüllt, Rasen gelegt, Tschüssikowski, eine Wanne hergestellt.
Vielleicht fangen wir da an, wo man eigentlich als Gärtner mit Boden anfängt, also mit dem Wissen, weil wo ich mich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, habe ich überlegt, okay, was hattest du denn alles in der Ausbildung unter im Techniker oder was gibt's irgendwie generell, wenn man irgendwie um Boden spricht? Und da haben wir im Gallabau immer schon einmal die Bodenklassen, Bodengruppen und natürlich dann die Bodenarten, die wir irgendwie da mit in diesen ganzen verschiedenen Unterscheidungen drin haben. Und es hat sich ja auch in letzter Zeit einiges verändert. In den Normen, glaube ich, ne? Wie tief steckt ihr da in den Normen? Weil ihr macht ja auch diese Gutachten, oder was?
Wenig. Ich stecke jetzt also aus dem Kopf raus wenig in den Normen drinne. Also wir analysieren ja quasi wirklich die Schäden im Boden.
Ja.
Machen hier auch Sedimentsanalysen. Ja, und je nach Schaden können wir dann das Material, die Menge an Material, die Injektionstiefen, die Injektionslöcher und so weiter und so fort wieder bestimmen, damit wir den Lufthaushalt im Boden wiederherstellen.
Also ihr zieht quasi einen Bodenhorizont vor Ort und sagt, in den und den Schichten ist das und das,
genau, richtig,
an Bodenart vorhanden. Genau.
Man sieht auch zusammengefallene Böden. Zusammengepresste Böden sieht, ja, man auch.
Aber auch die Korndichte? Oder?
Auch die Korndichte, genau. Ja. Also sowas analysieren wir ja auch.
Das heißt, das ganz klassisch, du gehst raus und ziehst dir, ich weiß nicht, den Apparatnamen, ich habe das früher im Studium mal gehabt, das ist aber ewig her.
So, das schlägt man rein, oder nicht?
Ja, genau. Ja,
das dreht man so rein, zieht man wieder raus und dann, ja, sehe ich dann den Bodenhorizont.
Genau, ein Bohrkern, ne, ja, bis 2 Meter Tiefe.
Oh, krass.
Oder 3 Meter, ja, auch. Ja, auch injizieren bis 5 Meter, wenn sein muss, will man nicht. Ist kein Spaß, ist auch ein Glücksspiel.
Für euch jetzt kein Spaß.
Ist für den Kunden, ja, kein Spaß, ist für uns kein Spaß, ja, ist für den Hersteller.
Warum zieht man 5 Meter tief, ja, eine Bodenanalyse? So tief.
Ja, je nachdem, wo das Grundwasser steht. Also,
ja, nehmen wir mal an, wurde wieder mal irgendwelche Elsteine gesetzt, okay, und es wurde was angefüllt und oben steht schon das Wasser und man merkt schon bei dem zweiten Bohrkern auf 2 Meter Tiefe, man zieht bei 2 Meter immer noch das Wasser. Also man zieht Wasser aus dem Boden. Ja, man muss einfach gucken, ja, bis wo wieder was ist, bis wir normale Bodenstrukturen erreichen können.
Aber, ne, denn eher so Gegenden wie hier, wenn ich rausgucke, Wuppertal, Also für mich als Münsterländer ist das, sind hier sehr viele Berge.
Ja, ist ja ein harter, schwerer. Wir haben einen sehr harten.
Auch von der Topografie meine ich auch her. Also ja, schon, wo man Höhenunterschiede hat. Ne?
Ja, und ja, sind okay, hier extreme Böden, ja.
Wenn ihr vor Ort dann diese Bodenanalyse macht, was gibt es denn da für Unterschiede? Also so wie was merkt ihr anhand der verschiedenen Bodenarten, was da für verschiedene Eigenschaften irgendwie sind vor Ort?
Ja, vor allem ganz viele Eigenschaften. Also ne, sagen, bleiben wir mal bei den klassischen Arten. Einfach
klassische lehmige Sandboden.
Genau, ein klassischer lehmiger Sandboden, vielleicht mit einem guten Schluffanteil, also schon etwas schwieriger. Ja, dann ja, es ist schon so, jeder Boden lässt schon Wasser ab, also jeder Boden infiltriert schon Wasser. Nur bei Tonböden ist es halt am schwierigsten, ja, je nach Tonart dann auch noch. Und wenn dann noch vielleicht Mergel irgendwo mit beikommt, so, dann wird es halt nochmal schwieriger. Lehm lässt aber eigentlich relativ gut Wasser, ist halt ein super nährreicher Boden, ne, für Bäume, Rasen eigentlich, ja, da braucht man auch dann, ja, das ist ein super Boden. Wenn man ihn gut behandelt, dann lässt ein sandiger Lehmboden auch super Wasser, ist auch super für Pflanzen, super für Nährstoffe, es ist ein super Wasserspeicher, Nährstoffspeicher auch, ne, also, das muss man ja schon sagen.
Und meistens auch der Oberboden, den man kauft, oder? Also, wenn ich Oberboden kaufe, zumindest so, meistens, also, jetzt. Okay, ich komme nur aus meiner kleinen Münsterland-Bubble. Also das kenne ich dann nur, wenn man einen Oberboden kauft, dann holt man sich den Boden, der wird vom Acker rausgenommen und ist natürlich viel Phosphor drin, das ist ein anderes Thema, kommen wir gleich auch noch zu Dünger und so.
Ja.
Aber von der Beschaffenheit ist es ja meistens so ein Boden, der
schön ja, dunkel aber die ist. Meisten Böden, die Gärtner oder Gärtner benutzen oder empfohlen bekommen, ist ja nur, wird ja verkauft als humoser gesiebter Oberboden. So, ja, was ist denn in der Siebung drinne, wenn man da mal so eine Mikrobenaktivität macht etc. pp. Also ne, in diesem ganzen Boden ist auch quasi nicht mehr so richtig viel drinne und auch nicht mehr an Struktur. Das ist ja, es ist auch in den Oberböden, die verkauft werden, meiner Meinung nach, ja, das ist sollte nicht so viel irgendwo durch die Trommel gelaufen werden. Da sollte mal so ein bisschen wieder richtig Boden rein und nicht irgendwie, ich nehme ein bisschen Kompost hier von, irgendwas künstlich zusammengemischt, ein bisschen Bentonit davon, dann hier ein bisschen Sand von, ja, und dann kommt nochmal hier ein bisschen was, dann nochmal ein bisschen Ackerboden mit Phosphor-Kalium da drauf, damit man das schön strecken kann, damit das irgendwo von den NPK-Werten hinterher passt. Das funktioniert alles gut und schön, aber keiner macht da eine Feinstanteilsanalyse oder sonst irgendwas, wie viel Prozent Feinstanteile sind, ja, die hinterher wieder oben drauf gekippt werden, die sich dann auf der Schicht unten als Brückeneffekt wieder niederlegen, ja, und auch, wo er Wasser nicht mehr lässt, auch wenn es noch nicht mal verdichtet ist. Also auch diese Oberböden sind auch alle nicht immer, also es gibt gute, aber das wird ja so, dieses Standard ist halt dieser gesiebter, humoser Oberboden.
Okay, wenn, also du siehst ja ganz viele Baustellen, wo es einfach schlecht gelaufen ist, ja, wo es Staunässen gibt, etc. pp. Wenn ich jetzt als Landschaftsgärtner auf eine Baustelle komme, sagen wir jetzt mit einem Neubaugebiet, auf was muss ich denn achten, damit ich den Boden entsprechend behandle, dass es auch zukunftsfähig ist?
Ja, das
also,
ist.
Weißt du, was ich meine jetzt?
Ja, ich
klar, weiß. Die Probleme haben wir jetzt so schon mal ein bisschen so
auch genau, skizziert. Genau, die Vorbeugung.
Aber dass man halt nicht in diese Problemschiene reinkommt oder beziehungsweise da auch schon, keine Ahnung, Bedenken anmelden muss oder irgendwas, bevor ich da weiter drauf arbeite.
Ja, genau. Also den Kunden von Anfang an mit ins Boot holen. Wir machen das auch. Wir gehen nicht bei Wind und Wetter belüften und zerstören dann noch. Wir wollen ja irgendwas retten. Auch wir beugen dann ganz oft vor und gehen einfach mal nicht belüften und auch den Kunden mit ins Boot holen und sagen, hey, wir müssen auf die Wetterlagen achten. Ach, ja. Oder dem Kunden sagen, hey, Sie haben einen tonigen Boden. Wir müssen hier von Anfang an etwas anders vorgehen. Wir müssen hier Überfahrmatten benutzen. Ja, beispielsweise, ja, wir müssen ein bisschen auskoffern, können wir machen, aber dann muss der Untergrund wenigstens wieder aufgerissen werden, aber auch nur in einem trockenen Zustand, ja, das ist wirklich wichtig, damit nicht so viel Struktur wieder zerstört wird und wieder so viele Feinstanteile losgelöst werden und sich irgendwo als Schlamm wieder ablegen können, ja, damit, also, dass man da einfach von Anfang an den Kunden mit ins Boot holt und sich aber auch Zeitpuffer macht und, ja, gegebenenfalls ausweichen kann auf einen anderen Kunden oder anderes Gewerk und den Boden einfach in Ruhe lässt. Ja, man sollte den Boden nicht zerstören. Also die Fußprobe reicht schon, wenn ich da 30 Zentimeter einsinke und ich fräse trotzdem vorne. Also dann frage ich mich auch, das ist das aktuelle Neubaugebiet, da frage ich mich echt, warum zum Teufel fährt man durch den Schlamm und fräst ihn dann noch schön glatt?
Also wir stehen halt wirklich teilweise in Gärten, da sieht man noch die Baggerspuren. Also die sind richtig in dem so Boden tief, wirklich tief. Dann versucht da mal so ein kleines Grashelmchen rauszuwachsen, aber ist halt einfach gar nicht mehr möglich. Also Wahnsinn, der ganze Garten quasi, diese Spuren kann man verfolgen, weil einfach bei Wind und Wetter gearbeitet wird.
Ja, ich meine, ich kann die Galabauer tatsächlich auch ein bisschen verstehen.
Ich auch.
Weil es war ja letztendlich das letzte Herbst oder im Prinzip, haben wir ja jetzt gerade aktuell auch eine Witterung, die einfach viel zu nass dann auch.
Ich weiß, ist, es ist auch nervig mit den Baufahrmatten, ich weiß es. Aber ja, die haben echt Sinn und Verstand, die Dinger. Man kann auch mal bei schlechterem Wetter arbeiten. Man hat damit auch eine Bodenverdichtung, vielleicht auch eine Bodenschadverdichtung provoziert. Ja, aber das ist all das, ja, was man trotzdem hinterher vielleicht auch manuell wieder lösen kann, auch ohne eine Bodenbelüftung oder Bodeninjektion oder Boden. Ja, also wir heißen die Bodenbelüfter, aber wir sanieren Böden. Also wir sanieren tote Böden.
Aber das heißt jetzt für mich als Landschaftsgärtner, ich komme jetzt auf die Baustelle oder vielleicht auch vorher, bevor ich überhaupt anfange, dass du würdest empfehlen, zwingend erstmal eine Bodenanalyse zu machen, bevor ich überhaupt anfange zu arbeiten. Habe ich es gerade richtig verstanden? Oder?
Nee, aber wenn, ich weiß ja, der Gärtner weiß ja, was das Ziel des Kunden ist. Ja, den Kunden immer damit beizubehalten und sagen, hey, ich habe hier einen tonigen Boden, da sollten wir besser den Apfelbaum nicht stellen, weil bei Starkregenereignissen bei 150 Liter Wasser auf einen Quadratmeter wäre das auf 2 Wochen Standort vielleicht jetzt nicht gut, vor allem für die Anwachsphase, ja. So grundlegend, ja, welche Bodenbeschaffenheit habe ich und mich deren Bodenbeschaffenheit wirklich anpassen, um so wenig Schäden wie möglich zu produzieren, die man hinterher manuell wieder lösen kann, ohne dass man ein riesen Heckmeck und Aufwand und Geld in die Hand nehmen muss, um diese Probleme wieder zu lösen. Wir lösen ja auch nicht mit dem Fingerschnippen von jetzt auf gleich das Problem. Wir geben dem Boden die Hilfsmittel dazu, damit er sich auf viele Jahre wieder regenerieren kann. Und wir geben ihm die Möglichkeit zum Regenerieren. Wir sagen nicht mit dem Fingerschnippen, jetzt ist das gut. Auch die Gärtner, wo wir mit kooperieren und zusammenarbeiten, das ist eine ganz, ganz, ganz enge Zusammenarbeit. Der Marius Wolf zum Beispiel, ja, der weiß genau,
Grüße.
Dass er weiß genau, wann er den Boden wieder zu behandeln hat. Mhm. Ja, eigentlich war jetzt schon wieder relativ zeitnah ein Termin gewesen, da habe ich gesagt, wir warten jetzt 2 Wochen, Kunden wissen aber auch Bescheid. Also, dass das wirklich ein Spiel ist. Wenn da eine Verschlammung noch ist, ja, und nicht richtig abgetrocknet ist oder so, lasse ich den Boden einfach erstmal in Ruhe und versuche nicht, einen Schlamm zu brechen, weil Schlamm kann man nicht brechen. Damit schädigt man nur wieder. Mhm. Ja, also Bodenbeschaffenheit, Bodenfeuchte beachten,
Überfahrmatten. Kann ich Schlamm eigentlich wieder zum gesunden Boden machen? Oder musste, weil der wird ja meistens dann eher abgetragen, weggefahren und ersetzt.
Ja, richtig. Also es gibt Schlamm und Schlamm. Ne? Nehmen wir mal an. Ja, nehmen wir mal an, man hat einen starken Regenschauer, man hat Oberboden aufgefüllt, man hat eine Rasensaat vorgenommen, ja, und der Regen von oben prasselt nieder. Ja, dann hat man eine Verschlammung. So, den Schlamm kriegt man mit Aerifizieren etc. pp. Easy wieder weg. Nehmen wir mal an, nach Bauarbeiten. Gartenneuanlage, L-Steine wurden gesetzt, Boden wurde aufgefüllt, der Unterboden, der wurde behandelt bei Wind und Wetter, die Maschinen sind drüber gefahren, ohne Baufahrmatten, es ist eine Verschlammung passiert, über mehrere Monate, diese Verschlammung ist abgetrocknet und es wurde einfach Boden aufgefüllt. Das ist immer so das schwierigste Thema. Wenn der Gärtner natürlich die Möglichkeit hat, ja, irgendwie einen halben Meter Schlamm da wegzukriegen, wäre das immer zum Vorteil, den Schlamm natürlich zu entfernen. Ja, auf jeden Fall. Aber besser wäre es, erst sowas gar nicht zustande kommen zu lassen.
Wir müssen ja für die Bühne üben, ne?
Ja,
also da müssen wir ja auch noch irgendwie überlegen, was wir da aufnehmen.
Ja, die Bühne, stimmt, die Bühne naht ja, und zwar im Juni, wer sich noch nicht angemeldet hat, Unternehmenstage in Göttingen, da könnt ihr uns live erleben, also einen Live-Podcast mit einem Überraschungsgast.
Genau, den machen wir noch nicht, ne?
Nein, den machen wir noch nicht.
Sag mal, bist das, ja, ne? Bis das ist, genau, ihr dürft euch freuen, wir werden es nicht verraten, es sei denn, ihr habt irgendwie Kontakte zu, ne, ich lasse das Thema. ihr dürft euch überraschen. Bei den Unternehmenstagen werden wir quasi so nach dem Opener einen kleinen Slot haben und da einen Live-Podcast halten. Es sind ganz viele tolle Redner und Rednerinnen da, unter anderem zum Beispiel René Pütz, den wir auch hier im Podcast hatten.
Matthias Aumann.
Den hatten wir auch im Podcast.
Wer noch?
auch viele, die wir letztes Jahr auch hatten. Also auch das Thema geht natürlich auch mit Gesetzen, steuerlichen Rechten. Eine Ausstatterin haben wir dabei, wenn es darum geht, wie man quasi nach außen wirkt, was man da machen kann.
Ja, genau, der Ingo ist auch mit dabei, Ingo Sperling, genau, Ingo Sperling wird auch einen Vortrag halten, den hatten wir ja auch schon hier in der Folge. Also alte Bekannte mit neuen Themen, von daher meldet euch an, wenn ihr da mehr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne persönlich jeweils so anschreiben.
Klar.
Dann können wir euch vielleicht noch den einen oder anderen Hoteltipp, wie auch immer, was geben. Und dann, genau. Waren wir aber heute, um mal zur Folge zu kommen, beim...
Nee, das will ich als Werbeblock nehmen.
Ach so. Ach so.
Werbung Ende. Weiter mit der Folge.
Achso. Ja. Ich dachte, das ist einfach...
Ich dachte, du hörst jetzt eine Werbung auf. Nee, ist doch cool.
Ja, okay, gut.
Was ist dein Lieblingsablauf eigentlich, wenn man, sag ich mal, einen typischen Garten baut? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da sich einen Zugang zu schaffen, wenn man schon mit einem 5-Tonnen-Radlader, mit einem 7-Tonnen-Bagger in den Garten reinfahren muss, damit es schneller geht und so weiter. Was sollte man da eigentlich machen? Du hast Baumatten, also die Baustellen, Straßenmatten.
Genau, Baufahrmatten.
Baufahrmatten, danke.
Ja.
Genau,
genau, das wär ein Anfang. Genau,
Anfang. Was ist denn das? The best case?
Ja, das ist. Der Best Case wäre, nicht mit schweren Maschinen in den Garten und das, wo es wirklich geht, so viel manuell zu arbeiten, wie es nur geht. Also man hat im Laufe, also ich beobachte das seit meiner Kindheit bis heute, ja, die Maschinen, es ist alles viel maschinierter geworden. Und wenn man, wir haben Baustellen, also Neubaugebiete von vor 30 Jahren, die haben hier und da ein Problem. Aber da reden wir wirklich nicht, bei weitem nicht über die Probleme bei den Neubaugebieten der letzten 10 Jahre. Ja, weil allein in den letzten 10 Jahren ist so viel in der Baubranche passiert. Alles ist automatisiert, alles ist maschinell, alles ist auf Verdichtung. Es werden Streifen gebaut zwischen Rückenstützen von Straßen und Baumscheiben, wo nur 30 Zentimeter, also zwischen Parkplatz und Garten, ja, Randsteine gesetzt, wo 30 Zentimeter Raum ist, wo man eigentlich nur Beton unten hat als Rückenstütze, aber gar keinen Raum mehr und das wird dann mit 30 Zentimeter Erde aufgefüllt und dann wieder einfach so, also das ist halt alles, da fehlen mir einfach nur noch die Worte. Also es ist ein Vergehen an unsere Natur, an unseren Boden.
Aber gibt es denn irgendwie in Zeug, Substrat, keine Ahnung was man irgendwie, sag ich mal, wenn man sich einen Zugang doch verschaffen möchte zum Garten, weil da irgendwie ein Pool reingestellt werden muss, weil da irgendein Saunahaus reingestellt muss, was auch immer, große Bäume müssen da reingefahren werden.
Große Platten, aber nehmen wir mal an, das ist eine Hanglage, ne? Zum Beispiel, was ist als Unterbau? Da könnte man einfach Hackschnitzel nehmen. Schmeiß Hackschnitzel drauf, tu die Überfahrmatten draufschmeißen, räum die Hackschnitzel hinterher wieder ab, brech die ganze Oberfläche, alles gut. Aber das Allerwichtigste ist, bei Bäumen die Wurzelzone nicht zu verletzen und wenn man schon keinen Bock auf Überfahrmatten hat, ja, dann wenigstens die Wurzelzone der Bäume zu schützen. Mhm. Und der geht mehr als nur 1 Meter rüber hinaus über den Kronendurchmesser.
Also noch mehr als 1 Meter breiter als die Krone ist.
Ja, noch deutlich mehr.
Mhm. Und wenn der Garten so klein ist, dann sollte man gar nicht mit Maschinen reinfahren, sagst du?
Ja, nach Möglichkeit.
Aber dann kriegt man den Auftrag nicht. Das ist ja mal diese...
Ja, ich weiß. Aber genau, deswegen einfach vorbereiten.
Ich weiß so. Aber die Haltung, ich glaube, die Haltung ist das Wichtigste an der Stelle, dass man eine Haltung hat als Gallerbau, einen Kunden zu sagen, egal wer ihm das da gerade anbietet, das geht in die Hose.
Aber genau, ich könnte ja auch sagen, ja, ist nicht so schlimm, dann kommt hinter der Holger mit der Lanze und macht's wieder ganz.
Ja, aber das finde ich auch doof. Ich finde, genau, wir haben aber auch... Ja, 2, 3 Gärtner, die sagen, mir doch egal, ich kacke auf die Überfahrmatten. Ja, ihr kommt doch dann hinterher.
Naja.
Ja, aber der will von mir immer noch den gleichen Preis wie vorher haben, nur weil er weiß, ich bin der Bodenbelüfter und er geht jetzt mit dem Boden besonders schädlich um. Aber ich habe 10-mal mehr Arbeit am Ende.
Ist ja wie, wenn man, okay, Vergleich ist jetzt ein bisschen doof, aber ich würde sagen, jetzt wenn man jetzt den Hund schlägt hier und sagt, der
Tierpsychologe,
der macht das ja wieder glatt.
Richtig, ja, quasi schon.
Quasi schon.
Genau, so. Und ich finde das einfach nicht fair. uns gegenüber und dem Boden nicht gegenüber. Mhm. So, und das sehe ich halt immer wieder. Ja, oder wenn wir uns wieder mal mit irgendwelchen Bauträgern rumschlagen, ständig schlagen wir uns mit irgendwelchen Bauträgern rum, wo irgendwelche Neubaugebiete absaufen, ja, wo es um die Kostenfrage geht. Ja. Ich kann aber nicht sagen, das kostet beispielsweise 20 Euro. Ja, aber der Schaden ist gigantisch, da komme ich mit 20 Euro ja bei weitem nicht hin. Ich kann das ja nicht, ich kann ja nicht jeden Schaden über einen Kamm ziehen. Und die Schäden definieren sich enorm. Und die Böden halt auch, ne?
Aber dann kommst du da meist mit ins Spiel, Moni, oder? Dann bei den, du analysierst dann die Bodenproben, oder?
Ja, genau. Also wir sind meistens immer zusammen auf den Standardanalysen und da gucken wir uns quasi dann das ganze Dilemma immer mal vor Ort an. Also das ist wirklich, überhaupt um zu wissen, wie wir die Bodenbelüftung durchführen, ist das halt wirklich essentiell, dass wir einmal da waren und uns das Ganze angeguckt haben.
Genau. Was macht ihr dann? Also außer, sag ich mal, so ein Rolltest, dass man mal so, ich hab, also Grüße an Christian Schulz, der sagte, Schmecktest, schlägt, kommen wir gleich noch zu?
Das ja, ist ja. Ein Test, den versuchen wir zu vermeiden.
Ja,
eigentlich nur.
Nee, also wir haben verschiedene Gutachterwerkzeuge. Also wir haben einmal unser Penetrometer. Das ist, misst die Verdichtung quasi. Das steckt man in den Boden. Und das sagt einem dann quasi, wo ist die Verdichtung, wo fängt sie an, wie stark ist die Verdichtung und wo hört sie im besten Fall wieder auf.
Ist das, was ich in den Boden reinschlage, wo ich quasi...
Nein. Nee, nicht schlagen.
Okay, was ist das, ein Penetrometer? Wie kann der denn die Bodenverdichtung da messen?
Es ist quasi eine Bodensonde, die man genau. mit einem Manometer oben dran, die man in den Boden steckt.
Einfach
und die PSI also anzeigt.
Die oberflächliche. Ja.
Genau, richtig.
Aber irgendwann komme ich ja wahrscheinlich nicht weiter, oder? Aber dann habe ich ja die Verdichtung
oft,
gefunden.
Oft kommt man nur an die Verdichtung dran, aber ganz oft kommt man auch nicht mal durch. Und das Penetrometer, das ist ein amtliches Gutachterwerkzeug, geht amtlich nur bis 80 Zentimeter. Ja. Es gibt auch so Tests, wo man sagt, irgendwie, man kann Boden nur 60 Zentimeter verdichten. Das ist aber nicht so. Wir haben schon 2 Meter tiefe verdichtete Böden gesehen. Ja, alleine durch Schichtenverdichtung. Also wirklich, nein, das ist das Penetrometer. Ist
ja ausgeschrieben, schichtweise verdichten. Aber genau. Nicht für Böden. Ja,
okay. Das ist halt wirklich, das ist quasi eine Sonde, die kommt in den Boden und normalerweise solltest du die per Hand, die hat so 2 Griffe, steckst du die rein und du holst sie wieder raus. Im besten Fall. Also, letztens kamen wir nicht mal mehr durch die Grasnarbe durch mit dem. Das hat so eine Spitze, eigentlich sollte das easy reingehen und wir hängen wirklich und klopfen das mit unserem ganzen Gewicht in diesen Boden und kommen nicht rein. Also wirklich, teilweise kommen wir nicht mal durch diese 80 Zentimeter durch. Also da ist dann irgendwo bei, ich sag mal, 20 Zentimetern ist dann Ende. Also das ist wirklich, da braucht der auch gar nicht mehr ausschlagen. Da wissen wir, da ist verdichtet. Das ist, ja, genau.
Ja, aber das ist dann auch so der übliche Ablauf. Ja, wenn ich sage, hey, ich habe hier beim Kunden oder ich habe ein schlechtes Gefühl, was den Boden angeht, ich rufe bei euch an und dann kommt ihr erstmal raus und macht eine Bodenanalyse.
Genau.
Ja, eine Standortanalyse ist.
Standortanalyse.
Standortanalyse nennen wir das, weil ja, wir schließen die Bodenanalyse in die Standortanalyse drin ein, weil halt auch. Wir brauchen ganz zwingend auch den kompletten Standort. Das heißt, wir berechnen das komplette Oberflächenwasser, was aus den äußerlichen Gegebenheiten Einfluss nehmen könnte, ja, an Niederschlagswasser vor allem, was wieder auf die Fläche Einwirkung nehmen könnte, wo wir belüften. Weil ein Boden, ja, Lehm, Ton, Schluff etc. pp., jeder Boden hat seine Infiltrationsleistung, also die Wasserdurchlässigkeit am Boden. Ja, und das müssen wir halt einfach zwingend mit rein einbeziehen. Weil sonst kann man natürlich auch aus dem logischen Sinne einfach schon vom Rechnen her, ja mal, das ist nur ein Rechending, ja, kann man auch wieder mehr Schaden anrichten. Deswegen ist auch den Standort, die Terrasse mit Entwässerungsdrainagen, angeschlossen, nicht angeschlossen, ja, Straßen, Gehwege etc., Hänge, Bäume, ja, also nicht nur der Boden an sich selber, sondern das Ganze drumherum spielt auch eine gigantisch große Rolle.
Und dann könnt ihr das vor Ort alles direkt ermitteln, dass ihr vor Ort direkt ein Ergebnis dem Kunden mitteilen könnt?
Nein,
oder?
Nein, also wir berechnen vor Ort, also wir schreiben alles auf, fahren ins Büro und fangen dann an zu rechnen.
Ach so,
okay. Ja, genau.
Ja, wir nehmen einfach quasi, wir gucken uns alle Parameter einmal an, also dann die Verdichtung, den Bohrkern, wir haben noch mobile Bodenlabore, gucken dann halt. Ja,
was ist ein mobiles Bodenlabor?
Ja, wir haben 2. Also wir haben das kleine. Damit können wir pH-Werte messen von der Oberfläche. Den AM-Wert, also die Nährstoffverfügbarkeit im Boden. Dann kann das die Bodenfeuchte noch messen. Und, oh, was war das? Den EC-Wert, genau.
Den EC-Wert, die Bodenfeuchte, die Bodentemperatur, die Außentemperatur.
Okay.
Genau, das ist das kleine Gerät. Und dann haben wir noch...
Dann, genau, wir haben noch unser NPK-Labor. Damit können wir dann quasi noch richtige Nährstoffanalysen machen.
So, und was die LUFA so normalerweise macht.
Oder? Genau, die können Nitrat, Phosphor, Ammonium und Kalium messen.
Sediment.
Genau, die ist auch noch mit da drin. Wir können noch eine Sedimentationsanalyse machen. Also wenn wir uns mal vor Ort nicht zu 100% sicher sind, wie viel Ton, wie viel Schluff, wie viel Sand haben wir, dann können wir das auch gerade mit dem Bodenlabor nochmal nachgucken, damit man sich wirklich zu 100% sicher ist, was wir für einen Boden vorliegen haben, genau.
Und daraus macht ihr dann so ein Gutachten, oder wie?
Ist das genau.
Ist das wirklich ein Gutachten, was man dann auch für eine Versicherung von Schäden benutzen kann?
Genau, wir bieten zwei Sachen an. Einmal so eine Art Mini-Gutachten, Standardangebot, wo der Endverbraucher, der zahlt ja natürlich was dafür, dass wir rauskommen und das Angebot erstellen, aber damit das halt alles noch im normalen Rahmen bleibt, machen wir so eine Art Mini-Gutachten. Damit kann man jetzt noch nicht zur Versicherung oder so, aber wir bieten auch wirklich geologische Fachgutachten an. Nicht in Bezug auf, wie verdichtet muss der Boden sein, damit mein Haus drauf gebaut wird, sondern komplett rückwärts. Sondern, wie muss der Boden gebrochen werden, damit er wieder atmen kann und das Wasser lassen kann.
Ja, und da gehen wir halt nochmal speziell dann auf die ganzen Nährstoffe ein. Also gerade wenn wir Projekte haben von großen Bäumen oder Bäume generell oder Heckenprojekte, also dass wir da wirklich gucken, was für Defizite liegen vor und wie können wir dann quasi gegen diese Defizite wirken. Okay. Also dass wir mit der Bodenbelüftung dann einmal quasi die Verdichtung noch lösen, aber mit Bodenhilfsstoffen, mit Mikroorganismik arbeiten.
Du hast so ein Beispiel, glaube ich, da irgendwie was, ne?
Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht, genau, das... Da ging es um Bäume, die waren neu gepflanzt, genau. Und da kam jetzt zum Beispiel, hatten wir halt auch Ammonium, Nitrat, Phosphor und Kalium gemessen.
Und massiv verdichtet.
Aber massiv verdichtet.
Tonboden noch dazu. Also auch noch richtig katastrophal dazu.
Als Gärtner kennt man ja dieses Fassprinzip, glaube ich, ne? Also dass die Stoffe, die halt... sind ja eigentlich alle Stoffe im Boden da, aber die Stoffe, die am niedrigsten sind, die machen eigentlich so das ganze Thema aus, ne? Dass man irgendwie Mängel nachdüngen müsst. Also macht ihr dann auch solche Empfehlungen, was muss man jetzt düngen, damit der Boden wieder, sag ich mal, genug Nährstoffe abgeben kann? Oder wie?
Ja, richtig.
Ja, genau. Also wir haben halt oft, Entschuldigung.
Ja, also bei fast allen Proben muss man dazu sagen, die wir machen, also die wir machen, ist Phosphor und Kalium immer blockiert und extrem hoch.
Ja.
So.
Woher? Von der Landwirtschaft oder woher kommt das?
Das ist, wenn ein Boden auch den Gasaustausch nicht mehr richtig halten kann, dann werden nicht mehr die Nährstoffe zur Pflanze ordentlich transportiert, also Pflanzen verfügbar gemacht. Und dann gibt es ja einmal, ne, die Nährstoff-NPK-Analyse, welche Nährstoffe sind im Boden drinne. Aber trotzdem, da bringt ja nichts, wenn P und K hoch sind und ich gehe dann wieder mit einem Howard-Baumfutter drauf und da ist trotzdem 4,15 hinten mit drinne, würde ich ja trotzdem weiter hochhauen, obwohl er das ja eigentlich bräuchte.
Ja.
Wir gehen her und machen noch eine KAK-Analyse quasi nochmal nebenbei, so andere Nährstoffanalyse, pflanzenverfügbare Nährstoffanalyse kann man quasi dann nebenlegen, und dann guckt man, dass man den Boden, die Infiltration und den Gasaustausch als allererstes Mal überhaupt wiederherstellt, damit er anfangen kann, die Möglichkeit zu bekommen, sich selber wieder zu regulieren, das heißt den pH-Wert, weil darüber, über den pH-Wert wissen wir alle, laufen so gut wie alle Nährstoffe, welche, ne, man kann mit dem pH-Wert die Nährstoffe extrem gut regulieren. Und dann noch, je nach Bodenart halt auch noch. Diese Blockaden gibt es halt erstmal meiner Meinung nach überhaupt zu lösen, bevor überhaupt wieder nachgedüngt wird. Also ne, wir begleiten den Kunden auch bis zu 3 Jahre, bis der Boden dann auch wieder so die guten Parameter wieder aufweist, damit man sagen kann, wir überlassen den Boden jetzt euch.
Okay, und das ist ja natürlich dann, also wenn ich jetzt gerade höre, 3 Jahre, wie lange dauert so eine Überfahrmatte hinzulegen? Also ich meine, dann ist ja dann auch dieses Argument, ich fahre jetzt drüber und hinterher kommt der Holger und macht das wieder schick.
Das ist total sinnlos.
Absurdum geführt an
voll
der Stelle.
Und das macht für mich auch keinen Spaß. Also ich lebe das, ne, lebe Boden. Und ich lebe auch gerne mit den Leuten, ja, die Thema, das auch ein bisschen respektieren mit dem Thema Boden. Da haben wir auch ganz viele tolle Leute, die auch auf uns zukommen. Ihr, ja, und so dieses ganze Thema, das ist grandios. Aber es gibt halt auch die andere Sorte. Ja, so eine Überfahrmatte, die kostet 50 Euro, mal im Ernst. Radlader für 200.000 Euro geht klar, dann ist doch so ein Fuffi für eine Überfahrmatte drinne. Um auch, ja, natürliche Bodenstrukturen im Tieferen gar nicht erst zu schädigen.
Ich finde, so Überfahrmatten kann man auch für andere Sachen super benutzen. Ja, also gerade so im hochwertigen Privatgartenbau kann man ganz toll auch irgendwelche anderen Pflasterflächen abdecken, ja, damit die gar nicht erst dreckig werden, damit man auch schön alles sauber wieder zurückbauen kann. Das ist ja nicht nur für solche Sachen super.
Selbst Ansatz, wir arbeiten damit. Also selbst wir arbeiten mit...
Ja, wir auch schweres Gerät.
Ja, aber
selbst,
genau.
Da vorne müssen wir auch noch, da sind wir drüber gefahren.
haben wir aber am Anfang auch nicht gemacht. Haben wir ganz am Anfang auch nicht gemacht. Also man lernt halt selber auch nicht aus. Und ich war auch einer mal dieser Gärtner. Ne? Also ne, man hat auch alles. Also ne, nur durch Fehler lernt man. Ich habe ganz viele Fehler gemacht und ich habe ganz viel gelernt. Das hat auch ganz, ganz, ganz viel Geld gekostet. Auch die Bodeninjektion ordentlich auszuführen, habe ich jetzt 4 Jahre bald für gebraucht, bis da so ein System hintersteckt, bis man sagen kann, okay, das funktioniert so, das funktioniert so, das funktioniert so und das funktioniert so.
Okay. Ich habe jetzt nochmal zum weiteren Ablauf eine Frage. Also das heißt, ihr macht dann vor Ort die Standortanalyse. Und dann stellt ihr fest, okay, das und das fehlt dem Boden. Das heißt, es gibt auch mal den Fall, dass er sagt, okay, wir müssen jetzt gar nicht belüften, sondern wir können gegebenenfalls durch Zusatzstoffe da nachhelfen, oder?
Ja, richtig.
Okay.
Ja.
Also es muss nicht immer zwingend dann in der Bodenbelüftung münden.
Nein.
Okay.
Nein, aber zwingend notwendig ist natürlich, ne, den Boden und den Standort zu analysieren. Mhm. Also das ist immer zwingend notwendig.
Ja. Und dann, das heißt, ihr habt den ersten Termin gemacht, Standardanalyse, der Kunde bekommt dann die Infos, die er braucht und dann gegebenenfalls, sagen wir jetzt mal, die Bodenbelüftung. Das heißt, dann wird dann, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wird dann irgendwie geguckt, okay, in dem Bereich, also ihr müsst ja dann quasi, wenn ich jetzt meinen Garten vorstelle, in mehreren Bereichen im Prinzip ja dann eine Analyse fortführen, weil der kann ja in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich verdichtet sein, der
Richtig.
Boden. Das heißt, ihr müsst dann gucken, wie viel, Belüftungs, Durchgänge ihr macht oder wie
läuft das dann ab? Genau, richtig. Im besten Fall hat der Kunde immer noch Fotos von den Bauarbeiten. Ja, ich bin zwar Bodenbelüfter und kann viele Schäden beseitigen, aber Fotos, ja, wo Bauarbeiten stattgefunden haben, zeigen mir immer schon sehr viel und geben schon mal viel Aufschluss, wo ich dann weiß auch hinterher, okay, da gehst du ein bisschen mehr rein, ne? Also je mehr Infos wir auch haben, desto besser kann das Ergebnis am Ende natürlich stattfinden. Wenn der Kunde aber natürlich weiß oder der Gärtner, ja, der verheimlicht mir was und wir gehen davon aus, da ist drüber gesprochen worden und er sagt nein und ich gehe von was anderem aus, ja, und wir machen das so, ist das natürlich schwierig. Ne? Man versucht schon, den Standort immer bestmöglich zu analysieren, aber teilweise nach Bauarbeiten, vor allem immer, wenn irgendwelche Auffüllungen mit im Spiel sind, ja, so tief im Boden steckt man gar nicht drinne. Also kann man gar nicht gucken. Und da kann man auch nicht jeden Quadratmillimeter natürlich irgendeinen Bodenauszug machen. Das wird ja dann auch, ne? Also ich kann ja nicht irgendwie tausende von Kubik Erde umdrehen im Garten bei einer Standortanalyse. Deswegen, also ja. Ja, Baugrundgutachten im Vorweg sind schon immer ganz gut, damit ich da schon mal weiß, was in 10 Meter da beim Bohrkern vielleicht gefunden worden ist, damit vielleicht nicht irgendeine Grundwasserader getroffen wird oder sowas. Ja.
Das ist ja alles jetzt sozusagen im Gartenbereich. Wie sieht das eigentlich, ich sag jetzt mal, im Stadtbaumbereich aus? Macht ihr das auch, oder?
Ja.
Das heißt, dann für Kommunen in dem Sinne dann?
Für Gärtner auch.
Okay.
Also auch für Gärtner. Wir nehmen nicht an Ausschreibungen teil oder so. Wir kriegen aber irgendwie jede Woche etliche Ausschreibungen rein, die wir dann ausschreiben, oder die kriegen die Gärtner. Alle Ausschreibungen, die wir reinkriegen, ist für uns alles Käse, weil da ist irgendwas von der Luftlanze aufgeführt, so, aber nicht irgendwie alles nur so irgendwie komisch. Die kriegen von uns dann halt einfach ein ordentliches Angebot. Genau, also so kommt das dann für den öffentlichen Bereich dann rein. Oder Kindergärten sind gerade ganz aktuell.
Spielplätze
sind gerade.
Also große und wir reden davon, Spielplätze.
Genau, wir reden davon Flächen, 2.000-3.000 Quadratmeter Neubaugebiet. Da haben die 2.000-3.000 Quadratmeter Spielfläche und Rasenfläche gemacht, Sitzgelegenheit. Haben für Hunderttausende von Euro oder Pflanzen gepflanzt, ja, die ganze Fläche. Jetzt nach 2 Jahren geht gerade alles kaputt, weil es unter Wasser steht. Die Kinder können nicht im Sandkasten da spielen, weil das ein Pool ist. Der ist abgesperrt mit Flatterband.
Boah, ist der Wahnsinn. Was gibt es denn für Methoden, das dann am besten zu machen? Also da waren, wir haben es gerade so ein bisschen angerissen, wie man den Boden aufreißt. Nein, ich kenne so ein bisschen das Thema Drainage, natürlich, das ist flach, ne? Nicht lustig. Aber Bodenbelüftung oder zu gucken, dass man den Boden drainiert. Was ist da am besten?
Bodenbelüftung hilft, definitiv, funktioniert auch astrein, aber man sollte das nicht als Zauberwerk sehen. Man sollte jetzt nicht sagen, ey, ich habe eine Quelle und ich mache die Quelle mit einer Bodenbelüftung weg. Ja, wir hatten da mal so einen Fall, da sprudelt da auf einmal bei Starkregen nach einer Woche 300 Liter Wasser die Minute raus. Genau, also da kann ich dann auch nicht mehr helfen.
Okay.
Oder wir haben beispielsweise im Hochwassergebiet eine Anfrage gehabt, da stand ja alles unter Wasser. Ich kann das Hochwasser nicht entfernen. Also das bleibt halt auch aus. Oder ich, Bayern unten, da ist das Grundwasser relativ hoch, teilweise bis 2,5 Meter. Da belüften wir zwar, aber da müsste man teils mit einer Drainage Abhilfe schaffen. Ja, also, aber wir gucken halt auch immer jeden Standort. Uns ist das immer nicht nur wichtig, dass wir irgendwo die Lanze in den Boden halten, sondern dass der Boden am Ende die Möglichkeit bekommt, sich wieder zu regenerieren und dass der Gasaustausch gegeben ist, damit man auch hinterher die Nährstoffe, die man oben drauf knallt, ja, auch pflanzenverfügbar gemacht werden.
Ich habe jetzt nochmal eine technische Frage tatsächlich. Also wenn ich jetzt da mit der Lanze quasi in den Boden reingehe, danach habe ich da dann ein Loch im Boden oder wie geht es dann weiter? Also für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, das mal erläutern, wie die Technik dahinter ist.
Nicht nur ein Loch im Boden, der ganze Horizont ist aufgesprengt mit Kapillaren und diese Kapillare sind hinterher auch verfüllt mit verschiedensten Materialien, Hohlraumkapazitätsbildern, Mikroorganismen, Mykorrhiza etc. pp.
Alles, was wird dann verfüllt direkt?
Genau, also erstmal horizontal wird der Boden aufgesprengt, das wird da eingebracht in den Bodenhorizont.
Ihr blast dann Luft da rein und dann
genau.
Dadurch wird es aufgebrochen.
Richtig, wir sprengen den Boden mittels Druckluft quasi auf.
Dann die Luft sucht sich dann den leichtesten Weg durch diese ganzen Schichten.
Genau, ja, durch die schweren Schichten, wir gehen in die Verdichtung rein, also da gibt es ja nichts Leichtes. So, und wir gehen mit 8 Bar bis 10 Bar Druck da rein auf 5 bis 10 Kubik Volumenstrom.
Das ist das, was man um in der Oberfläche dann sieht, in diesen Bewegungen. Also klar, man sprengt es unten auf, es entstehen Risse, das heißt, das Ganze muss ja irgendwo hin und es kommt nach oben. Das ist das, was man oberflächlich, ja, man kann halt nie in den Untergrund gucken. Genau. Das ist das, was immer so schwierig ist zu erklären. Man muss immer das erklären, was unten passiert, weil man kann immer nur das nehmen, was oben ist. Aber genau, man hat halt diese Risse im Untergrund, die sich quasi oben zeigen durch dieses Anheben.
Genau, ja. Die Kapillare werden hinterher also gleichzeitig verfüllt mit dem Gerät, also in unsere Tiefen, die wir vorher bestimmt haben und mit den Materialien und dann wird der Spieß rausgezogen, dann bleibt die Kaverne da, also das, was überbleibt, ist das Loch und das wird anschließend auch wieder mit dem speziellen Material verfüllt.
Also das sind zwei Behälter, einmal mit Luft und ein anderer Behälter ist dann diese Bodenhilfsstoffe.
Genau, richtig. Ja, genau, also das ist das gleiche Gerät, ne? Und einmal geht halt Luft raus und dann kann man mit einem separaten Knopf halt auch nochmal Material einbringen.
Wie seid ihr drauf gekommen, was ihr da am besten nimmt? Ich muss nicht sagen, was ihr da nimmt, aber wie kommt man da drauf, was man da nimmt?
Wir haben zwei Materialien, kann ich ruhig sagen. Einmal das Theramol, das ist gebrannte Algenkieselgur, es kommt aus natürlichen Lagerstätten. Finde ich nicht so nachhaltig von Anfang an, hat aber super gute Bodeneigenschaften.
Was heißt nachhaltig für dich?
Nachhaltig ja in dem Sinne, dass es halt in den Küsten abgebaut wird, nur von Dänemark. Die schrumpfen da, es gibt es auch nur da. Da wird es auch gebrannt. Mhm. Wir haben jeden Monat, weiß ich nicht, 300 Säcke Plastik, 40 Liter Plastiksäcke. Und das wird halt da gebrannt, dann nochmal durch Deutschland gebracht. So, dieses Ganze finde ich nicht nachhaltig. Hat halt mega, mega gute Eigenschaften natürlich zum Boden aufgrund der Eigenschaften. Ja, da können auch schon mal so Gesteins von Steinzeit-Sachen noch drin sein, Knochenstückchen so aus unter dem Mikroskop, halt so die ganze Eigenschaft pH-neutral, pH-stabil. Mhm. Und das finde ich halt nicht, also ist ein super Material, nachhaltig würde ich erstmal sagen nicht. Und wir sind seit 3,5 Jahren bin ich sehr extrem dran auf anderes Material und da sind wir jetzt so in der Endphase an den Materialien. Das ist ein Tongranulat, was nochmal speziell aufbereitet ist, mit speziellen Nährstoffen, mit anorganisch-organischen Nährstoffen, speziellen Mineralkompositen, in Deutschland abgebaut. Ja, also der Ton, ne, hinterher zum Brennen. Da haben wir 3 Tongruben, wo wir damit zusammenarbeiten. Dann wird das halt super rundes Korn. Nimmt trotzdem 30% Wasser auf. Mhm. Es schwimmt nicht an der Oberfläche, obwohl es
leicht ist.
Obwohl es extrem leicht ist. Ja, also wir haben es jetzt, also wir haben die Eigen, also und das ist, haben wir jetzt für uns produziert und jetzt kommt nächste Woche auch unsere erste Ladung davon. Also die ersten 3 Tonnen. Und wenn wir die verarbeitet haben, dann geben wir das in die große Produktion. Dann machen wir das auch öffentlich mit Namen etc. Also dann kann aber auch der Gärtner gerne das Material bei uns kaufen, weil das kann man wirklich auch als Baumsubstrat verwenden, als Rasenbausubstrat. Das kann man mit als Dünger dazugeben. Das hat all diese Eigenschaften. Das hat all diese Eigenschaften, was wir quasi diesem Theramol gerade noch extern hinzufügen. Hat dieses Material von Hause aus schon und noch bessere Eigenschaften sogar. Und es ist halt in Deutschland gemacht, es ist made in Germany und es ist halt in Kooperation, also eine Universität hängt da mit drin, eine andere große Firma, die Bodenhilfsstoff und Dünger produziert, das wird gerade Fiebel gelistet, das Produkt.
Was heißt Fiebel?
Fiebel gelistet, genau, also für den ökologischen Landbau, den Demeter-Landbau dann halt quasi freigegeben. Auch.
Ah,
ja, genau. Also da sind wir halt sehr dran, dass es halt auch wirklich nachhaltig zum Boden ist und nicht irgendwie auch da. Oder wir arbeiten auch viel mit Pflanzenkohle. Also ne, CO2. Ja, genau. CO2-Positiv-Bilanzen etc.
Ich will das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen von dem Thema weg, aber eigentlich passt es auch gut da rein, weil es, ich glaube, es gibt ja auch viele Unternehmen, die das auch sehen, dass sie kommen zum Kunden, sehen, der Boden ist total verdichtet und die versuchen dann den Boden dann irgendwie auch wieder zu retten. Also ich sag jetzt mal, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Was gibt's da für Beispiele?
Ja.
Also ich meine, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will dem Kunden ja helfen, das ist ja also erstmal mein Ansinnen. Ich bin im Garten, ich sehe, okay, das ist total verdichtet vom Vorgewerk meinetwegen. Und was wäre eine Maßnahme, wo du sagen würdest, okay, kann man machen, ist aber halt nicht so doll.
Also ich weiß zum Beispiel, dass viele Kunden auch selber versucht haben, schon, ich sag mal, Löcher zu bohren.
Ja.
Boah, das ist halt so ein gutes Beispiel, weil, das habe ich gesehen und der macht auch Löcher in den Boden, dann mache ich das auch mal.
Ja, ein Erdbohrer und dann... Ja,
genau, und dann werden da
auffüllen,
Löcher im aber Boden sitzen, gemacht und die laufen voll mit Wasser.
Genau, aber wir sitzen ja hier unter Gärtnern, ja, und ganz unter logisch. Jetzt einfach mal ganz logisch gedacht. Wir nehmen Erdbohrer und bohren ein Loch in einen knatschlassen, lehmigen Boden. Ja, wir holen vielleicht ein bisschen Schlamm an die Oberfläche, aber was passiert denn mit der Außenwand? Ja, also das kann man sich selber eigentlich schon mal logisch vorstellen. Ja, Wasser sucht sich seinen leichtesten Weg. Natürlich läuft es in dieses Loch rein, was hinterher immer mit Kies befüllt wird oder Quarzsand oder irgendeinem anderen Sand. Ja, und da steht halt einfach nur das Wasser, Säulen von Wasser in den Gärten. Wenn wir auf den Belüftungsknopf drücken und die haben da 100 Löcher gebohrt, das sieht aus, überall kommen die Fontänen aus dem Boden raus. Ja, 15 Meter in die Luft,
das Wasser. Wasserpark. So zu Ostern.
Damit hat man halt wieder keine Bodenstruktur hergestellt, sondern das komplette Gegenteil wieder mal erreicht, sondern ich habe die Bodenstruktur, die vorhandene, wieder mal geschädigt. Auch wenn er vielleicht sogar in der richtigen Tiefe war.
Ja, das meine ich so als Beispiel, weil manchmal will man ja auch irgendwie helfen, aber hat dann vielleicht nicht das
Know-how
dann im Hintergrund. Es war quasi nicht bis zum Ende durchdacht. Es war der macht da auch Löcher in den Boden, da mache ich das jetzt auch.
Genau, aber wo geht das Wasser denn hin? In die Löcher, aber dann nur noch bedingt weg. Beim sandigen Boden, je nach Tiefe, sieht es anders aus. Ne? Also bei einem grobsandigen Boden. Feinsand ist auch schon wieder was ganz anderes. Ja.
Wie ist es mit Gründüngung? Viele machen ja schon, wenn die sich mit Boden auskennen oder dann ganz klar, wie die Kunden sagen, hey, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, bevor wir bepflanzen. Ne? Gerade, dass es auch von der Jahreszeit passt, dass man, sag ich mal, die ganzen Gehölze dann erst im Herbst pflanzt und vielleicht so ein paar Stauden, die im Winter nicht abhaben können, dann im Frühjahr. Empfiehlst du auch Gründüngung, um so Tiefenlockerungen vielleicht aufzubrechen?
Da wurden schon etliche Versuche gefahren und es haben auch etliche Versuche auch an verschiedensten Universitäten gezeigt, dass Böden so verdichtet sind, dass auch da das keine Früchte schlägt oder auch erst nach 10, 15 Jahren. Ne? Also wo die nach 4 Jahren gesagt haben, okay, der Versuch macht keinen Sinn.
Ja.
Also,
okay.
Ja. Also wir haben Böden, die stehen seit 2 Jahren unter Wasser. Da macht sich die Grünalge breit. Im Wasser, aber nichts anderes mehr. Ja.
Wir haben vorher auch gesprochen und ich habe deinen Terminkalender gesehen und ich bin da immer noch und auch damals, als du uns persönlich bei Boots and Leaves in Holland kennengelernt hast, standst du auch vorne auf der Bühne und sagst, ja, ich kann das deutschlandweit machen, ist mir egal, ich fahre morgen nach Hamburg und übermorgen nach München. Da habe ich gedacht, mein Gott, was mutet er sich dazu? Aber das ist tatsächlich so, ihr arbeitet deutschlandweit.
Ja, ich habe dieses Jahr knapp 40.000 Kilometer auf der Uhr.
Ja.
Irgendwie.
Dieses Jahr, wir haben heute den
27.
März.
Letztes Jahr 114.000. Also nur ich.
Ja. Aber eigentlich müsste man ja sagen, okay, wenn ich mir jetzt mal hier im Umkreis die Neubaugebiete anschaue, müsste es ja eigentlich schon reichen, ein ganzes Jahr Arbeit zu haben, oder?
Ja, genau. Aber da ist halt oft mal immer noch die Preisfrage oder halt der Bauträger sagt, ja, was soll das denn bringen? So, oder halt sich immer versucht, gezielt rauszureden. Also ganz oft ist es so, dass es so bei den Neubaugebieten teilweise 1 bis 2 Jahre dauert, bevor es dann langsam zu den Aufträgen kommt und ans Rollen kommt. Mhm. Ja.
Aber was heißt Preis? Also ist natürlich jetzt schwierig, hier irgendwie einen Preis zu nennen, aber
der Durchschnittspreis.
Durchschnittspreis, um mal zu sehen, über was reden wir eigentlich?
Zwischen 25, also bei einer normalen Staunässe, Beseitigung ohne Bodenhilfsstoffe. Ja, nur um den Gasaustausch im Boden wiederherzustellen, das Oberflächenwasser in das Untergrundwasser gelangen zu lassen, so dass das Untergrundwasser in trockenen Perioden wieder aufsteigen kann. In schweren, lehmigen Böden zwischen 25 und 30 Euro pro Quadratmeter.
Quadratmeter.
Genau, okay. Aber nehmen wir mal an.
Welcher bräuchte?
1 pro Quadratmeter, aber na, kann man nicht sagen. Habe ich aber eine 100 Quadratmeter Fläche und ich habe eine 10 Quadratmeter Pfütze in der Mitte, macht das absolut keinen Sinn, nur diese 10 Quadratmeter zu belüften, weil dann hätte ich mir auch ein Loch bohren können. Wasser sucht sich den leichtesten Weg. Wie sollen 10 Quadratmeter Fläche dann noch die weiteren 90 Quadratmeter Wasser aufnehmen? Weil ich habe den Boden gebrochen und Wasser sucht sich seinen leichtesten Weg. Ja. Und dementsprechend läuft es auch dahin. Deswegen ist eine Standortanalyse, da kommen wir wieder dahin, einfach zwingend notwendig, um zu gucken, wo man genau belüftet, wie viel Fläche ist zu belüften. Gerade haben wir zum Beispiel ein Neubaugebiet, da können wir nur 4 ganze Gärten belüften, sonst würde eine Belüftung überhaupt gar keinen Sinn machen da, weil ich einfach zu wenig Fläche für den Standort da habe an Wasserinfiltration.
Und wer beauftragt das dann? Der Bauträger?
Leider die Privatleute. Ja, die Privatleute streiten sich mit den Gärtnern, mit den Bauträgern. Ja,
dann und schmeißen am Ende, die Nachbarn zusammen und dann.
Genau, so gesehen ja. Am Ende gibt aber wirklich der Bauherr auf, bleibt auf den ganzen Kosten sitzen. Es ist echt ganz, 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 ganz übel. Die sparen dann Privatgeld oder legen sich mit den Nachbarn Geld zusammen, um dann uns zu beauftragen, um das Problem zu lösen, weil der Bauträger hat natürlich so viel Kohle. Ja, dass so ein paar Privatleute einfach die Zeit vor allem und die Nerven dafür fehlt. Ne? Ja. Und die werden 70% in Neubaugebieten sehen katastrophal aus und alle werden hängen gelassen. Es ist ganz fürchterlich. Da sind also ein Neubaugebiet, da ist einer schon wieder ausgezogen, weil das einfach too much ist.
Wegen dem Garten?
Nicht nur wegen dem Garten, sondern wegen dem ganzen Bau.
Ach so, okay.
Ja, aber Staunässe, dass das Wasser halt in das Haus reinläuft, ja, dass sie den Estrich hinterher wieder rausmachen mussten, Fußbodenheizung neu und. Ne? Also, dass das halt so ist. Ja. Das ist halt schwer.
Mein gemäßter Fall, das routiniert sich hier. Und du könntest anderen Leuten beibringen, was du machst. Würdest du da eher, sag ich mal, anderen Leuten einfach das beibringen oder könnte man da vielleicht auch sogar eine Marke rausmachen, dass du quasi nicht nach deinen 120.000 Kilometer im Jahr fahren musst, sondern hast da in München, in Berlin, oben in Hamburg Niederlassungen, Leute machen das dann als Bodenbelüfter? Wäre das ein Ziel für dich oder kannst du dir das nicht vorstellen?
Ja, doch schon. Ja. Definitiv, aber nicht als Franchise.
Sondern?
Jede Böden sind halt so unterschiedlich, genauso wie jedes Wetter halt unterschiedlich ist, dass da, finde ich, schon ein Netzwerk draus entstehen sollte, ja, wo alle wirklich das gleiche Ziel verfolgen, ja, wo man sich dann auch jährlich trifft und wirklich einzelne Projekte, Böden etc. pp. Durchspricht und vor allem nach Lösungen sucht und nicht nur immer irgendwie hier und da gucken, sondern über Tellerrand weiter hinausschauen, ja.
Und durch diese, es gibt ja schon viele Firmen, die das ja auch machen.
Ja.
Also auch in der Vorbereitung habe ich zum Beispiel mit Marc Quirand, Grüße an der Stelle, mal gesprochen, der macht ja auch sowas in der Art. Oder andere Firmen, die diese Fruchtlanze benutzen oder andere Geräte. Aber marketingtechnisch wäre das doch mega, wenn man das, sag ich mal, mit den ganzen Firmen irgendwie größer aufzieht. Oder denkst du das nicht?
Ja, wenn Firmen bereit dazu sind, so viel Muße zu haben, sich dem Thema ordentlich zu widmen, dann ja. Aber das sollte man schon so als wirklich einheitliches Gewerk sehen. Also das Thema Bodeninjektion, Bodenbelüftung ist nicht mal eben so, ich leg mal eben einen Rollrasen an. Also da gehört viel, 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 viel mehr dazu, auch in der Ausstattung des Gerätes, in der Ausführung des Kompressors. Ja, also ganz, ganz, ganz vielen Sachen.
Aber du könntest ja quasi die Grundausstattung sagen, hey, ihr braucht das und das und hier und da. Ich mache einen Kurs von, keine Ahnung, ein halbes Jahr Kurs und aufgeteilt in 10 Workshops und was weiß ich.
Ja, klar, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, um das Thema voranzubringen, definitiv. Aber 100%.
Weil sonst ist Deutschland, glaube ich, dann auch für eine Person ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Ne, genau.
Ich sage, kannst du ja machen wie bei mir, einfach für Aufklärung schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Dieses quasi wie so ein neues, altes Bild vom Boden wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen und da zu sagen, ey, wir müssen was für unsere Natur tun und so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und die Städte sind auch immer dabei zu sagen, ey, wir müssen die Flächen entsiegeln, Steingärten dürfen gar nicht mehr gemacht werden und Co.
Ja.
Und das Thema ist da und das Thema ist bei den Menschen schon im Kopf, aber es muss halt einfach, es muss noch mehr Aufmerksamkeit dafür gemacht werden.
Auch in der Presse, ne? Also genau. Man liest auch schon viel davon, also dass da immer mehr auch Fachbeiträge irgendwie dabei zum Thema Boden irgendwie kommen. Ob es jetzt Bodenhilfsstoffe und das Arbeiten mit Boden, aber auch die Entsorgung, anderes Thema, aber natürlich da irgendwie mit vorkommt, ne?
Ja, sehr, sehr cooles Gespräch, sehr informativ, glaube ich, auch für unsere Zuhörenden. Und man merkt auch, dass ihr beide für das Thema Boden total brennt. Wir haben ja so eine lustige Abschlusskategorie, um es bildlich zu sprechen. Also stellt euch vor, ihr habt halt in der Fachzeitschrift, beispielsweise jetzt der Digger, eine Doppelseite und ihr dürft der Branche einen Kommentar mitgeben. Also irgendwas zum Anregen, worüber die Leute dann nachdenken, um vielleicht dann sich dem Thema mehr zu nähern. Was könnte da draufstehen? Habt ihr eine Idee?
Vorsorge. Vorsorge zum Boden. Ja, auf jeden Fall. Das ist unser größtes Grund und Gut. Für den Gärtner hinterher, der sein Geld verdient. Ja, genauso wie für den Kunden, wo hinterher der Kirschbaum wächst.
Perfekt. Super. Dann vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch weiterhin viel, viel Erfolg mit dem Thema, das ihr bereist. Nicht immer jedes Wochenende arbeiten, Holger. Damit wir dich noch lange hier bei uns haben.
Ja.
Genau.
Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.